Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, ist die Dunkelkammer immer auf der Suche nach Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage und lässt niemanden im Dunkeln stehen. Versprochen. Und damit zurück in die Dunkelkammer.
Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 68. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es wieder um den Fall Egisto Ott. Ja, Egisto Ott, das ist ein ehemaliger Verfassungsschützer, ein Ex-Beamter des BVT. Ja, und der soll über viele Jahre hinweg für Russland Leute ausspioniert haben. Wobei sein Auftraggeber sein langjähriger Vorgesetzter Martin Weiß war. Ja, und der wiederum soll seine Direktiven von einem gewissen Jan Marschalek erhalten haben. Und Marschalek soll seine Direktiven aus Moskau erhalten haben. Ich habe den Fall Egisto Ott in der vorangegangenen Ausgabe der Dunkelkammer erstmals ausführlich beleuchtet. Und natürlich bleiben Fragen offen. Wie konnte es so weit kommen? Wer hat da nicht ordentlich hingeschaut? Und wer ist überhaupt Egisto Ott? Ja, darüber spreche ich gleich im Studio mit Peter Griedling, dem früheren Direktor des BVT. Zuvor aber noch ein paar Kleinigkeiten in eigener Sache. Erstens ein letzter Reminder zu unserer nahenden Dunkelkammeraufzeichnung in der Kulisse Wien. Ja, am 16. April ab 20 Uhr zeichnen wir wieder eine Ausgabe vor Publikum auf. Unser Gast, dieses Mal die frühere ÖVP-Gesundheitsministerin Andrea Gdolski. Ja, und ich werde dieses Mal erstmals nicht alleine moderieren. Ich freue mich sehr, dass Edith Meinhardt zugesagt hat, an diesem Abend mit mir auf der Bühne zu sein. Ja, zweitens möchte ich auf unseren Schwester-Podcast ganz offen gesagt verweisen. In der aktuellen Ausgabe Nummer 14 des Jahres 24 hat mich Stefan Lasnik eingeladen, um mit ihm über Transparenz und Intransparenz, und zwar am Beispiel von René Benko, zu sprechen. Ja, Transparenz ist ja eines der Leitmotive der Dunkelkammer und ich denke, das ist ein gutes Gespräch geworden. Ja, und drittens, die Dunkelkammer hat jetzt auch Merchandising. Ja, wenn ihr dieses Projekt auch beim Tragen und beim Trinken unterstützen wollt, dann besucht doch unseren Shop. Da gibt's Häferl und Taschen und Shirts und sonst noch allerlei. Den Link zum Shop gibt's in den Shownotes und auf unserer Seite diedunkelkammer.at. So, und jetzt an die Arbeit. Wie ist es möglich, dass ein Beamter des Staatsschutzes BVT offenbar über Jahre hinweg illegal Daten aus Polizeicomputern abziehen und wohl auch verkaufen kann, ohne dass man ihm zunächst auf die Schliche kommt? Das ist eine der zentralen Fragen im Fall des ehemaligen Verfassungsschützers Egisto Ott. Und um diese Frage kreist auch das folgende Gespräch mit Peter Griedling, dem früheren Direktor des BVT, das heute DSN heißt. Peter Griedling ist heute 67 Jahre alt und er war der zweite Direktor in der Geschichte des BVT. Das ist das Amt, das 2002 unter dem damaligen ÖVP-Innenminister Ernst Strasser eingerichtet worden war. Erster BVT-Direktor war Gerd-René Polly, auf den 2008 dann Peter Griedling folgte und er machte den Job bis 2020. In Peter Griedlings Ära fallen unter anderem die Causa Egisto Ott und die rechtswidrige Razzia im BVD am 28. Februar 2018. Ja, das gesagt, hier folgt das Gespräch. Ja, und bei mir in der Dunkelkammer begrüße ich jetzt Peter Griedling, den ehemaligen Direktor des BVD. Hallo Herr Griedling, danke fürs Kommen.
Grüß Gott, Herr Nekbesch.
Herr Griedling, ich habe den Fall Egisto Ott in der vorangegangenen Ausgabe der Dunkelkammer erstmals ausgerollt und dabei einleitend festgestellt, wir haben ein Problem. Sehen Sie das auch so?
Das ist ein Problem, das wir auch in Zukunft haben werden. Es wird keine Garantie dafür geben, dass jemand sich nicht professionell verhält, dass jemand nicht durch Dinge verrät, die er nicht verraten soll. Und es wird auch in Zukunft so sein, dass es Personen gibt, die sich möglicherweise von einem ausländischen Dienst anwerben lassen.
Wir werden das heute noch vertiefen und natürlich auch der Frage nachgehen, was da möglicherweise schiefgelaufen ist. Aber reden wir zunächst einmal über Egisto Ott an sich. Er war ja einige Jahre im BVD tätig, und zwar von Dezember 2013 bis Jänner 2015 erst im Referat für Terrorismusbekämpfung und dann von Jänner 15 bis Juni 2018 für verdeckte Ermittlungen zuständig, wobei er ab Ende 2017 suspendiert war. Wie haben Sie Egisto Ott in Erinnerung?
Ich habe Egisto Ott ja schon viel länger gekannt. Egisto Ott war ja auch in der Einsatzgruppe zur Bekämpfung des Terrorismus zu dem Zeitpunkt, als ich Chef war. Und er war dann im BVD. Zwischenzeitlich hat er Einsätze gehabt als österreichischer Verbindungsbeamter, polizeilicher Verbindungsbeamter im Ausland, sowohl in Italien als auch in der Türkei. Er war also nicht die ganze Zeit im Staatsschutz tätig, aber auch für das BMI tätig. Und in dieser Zeit, wo er als Verbindungsbeamter war, gehörte er auch zum BMI, auch die Dienstaufsicht war in dieser Zeit beim Innenministerium und nicht bei uns. Aber er hatte während all dieser Zeit seine Planstelle bei uns. Er war also auch, als er Verbindungsbeamter im Ausland war, eigentlich ein Beamter, der seine Planstelle im BVD hatte.
Das heißt, er war in Ort viel länger für das BVD formell zuständig als die paar Jahre, wo das jetzt
passiert. Er war im Staatsschutz tätig als Kriminalbeamter, glaube ich, seit 1993 bis jetzt zum Schluss. Und es ist mir wichtig, einfach auch das zu sagen, er war als Kriminalbeamter tätig. Er hatte keine Führungsposition, sondern er war als Kriminalbeamter tätig und war entweder als Ermittler in den Fachbereichen tätig oder hatte administrative Aufgaben im Rahmen der verdeckten Ermittlung zum Beispiel.
Was für ein Typ ist Egisto Ott? Ich werfe jetzt mal ein, dass er bei einer ersten Festnahme, also das erste Mal dann auch in Untersuchungshaft gesessen ist, Widerstand geleistet hat gegen die Festnahme. Er hat jetzt offenbar mit Hungerstreik gedroht. Er scheint er scheint durchaus gern auf Streit gebürstet zu sein. Täuscht mich das?
Herr Ott war nie eine einfache Persönlichkeit. Herr Ott war immer sehr selbstbewusst, manche würden sagen rechthaberisch, konnte eigentlich nicht verlieren, sondern musste das letzte Wort haben. Und daher war der Umgang mit ihm sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn es darum ging, dass er Nachteile befürchtete, war er schon jemand, der sofort entweder mit der Personalvertretung drohte, oder mit dem Anwalt drohte oder mit Anzeigen drohte. Das machte die Diskussion mit ihm manchmal sehr schwierig.
Jetzt war Egisto Ott jahrelang beim BVD der Abteilung 2 unterstellt und die wurde geleitet von Martin Weiß. Martin Weiß spielt in dieser Sache auch eine für mich durchaus zentrale Rolle, eine noch sehr unbeleuchtete Rolle, weil sich alles jetzt quasi auf Egisto Ott konzentriert. Aber sein Vorgesetzter war offenbar der Kontakt zu Jan Marschalek, über das sprechen wir dann noch. Ab 2017 soll er dann schon begonnen haben, als Sicherheitsberater für Marschalek zu arbeiten. Weiß selbst hat bei einer Einvernahme dann auch ausgesagt, dass er bei Egisto Ott für Jan Marschalek Personenabklärungen bestellt hat. Wie haben Sie denn Martin Weiß in Erinnerung?
Ja, also da bin ich sehr gespalten. Ich habe den Martin Weiß als jemand in Erinnerung, der aus der Polizei kommt, der nebenbei ein Studium gemacht hat, der im Staatsschutz viel Erfahrung hatte und der für mich ein wertvoller Diskussionspartner war. Deswegen habe ich ihn auch gefördert. Aber offensichtlich habe ich ihn nicht genug gefördert, denn irgendwann 2013 hat sich das Verhältnis von ihm zu mir deutlich abgekühlt. Vor allen Dingen, weil ich wollte, dass er in seiner, zu dem Zeitpunkt als Abteilungsleiter 4, dass er in dieser Funktion weiter bleibt, weil diese neue Abteilung ja noch nicht abgeschlossen war in ihren Aufbau und auch noch kein Selbstläufer. Und daher habe ich ihn gebeten, länger in dieser Position noch zu bleiben, was er mir offensichtlich übel genommen hat.
Wissen Sie noch, wie oder wann Sie von der Verbindung Marschalek-Weiß-Ott erfahren haben?
Also durch die mediale Berichterstattung.
Es ist nämlich so, dass die AG Pharma, diese Arbeitsgruppe aus Bundeskriminalamt und Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung, festgestellt hat, dass die ersten Abfragen, die Egisto Ott im BVT für Marschalek getätigt hat, im Auftrag von Weiß, auf den Jänner 2015 datieren. Das ist also 2 Jahre, bevor innerhalb des BVT da etwas in Bewegung geraten ist. Haben Sie da eine Erklärung dafür?
Da habe ich keine Erklärung dafür, aber eine Erklärung muss auch sein. Nicht jede Abfrage, die Ott getätigt hat, war automatisch eine illegale Abfrage. Die Tätigkeit eines Kriminalbeamten besteht vielfach darin, auch Computerdaten abzufragen in den unterschiedlichsten Datenbanken. Und es wird daher sehr wichtig sein, dass man in der Ermittlungsakte selber erkennen kann, welche Abfragen wurden rechtens gemacht und welche Abfragen waren illegal. Und das lässt sich dann schließlich nur über die Aktenzahl, die bei der Abfrage angegeben wird, eruieren, indem man dann wirklich physisch im Akt nachsieht, kommt die Person in dem Akt tatsächlich vor und gab es einen Grund, diese oder jene Datenbank abzufragen. Das ist Ermittlungsarbeit und hier kann ich nicht mehr dazu sagen. Das wird die Arbeitsgruppe Pharma wohl entsprechend durchgeführt haben.
Also eine Anmerkung, das BVT selbst hat 2021 dann festgestellt, dass in zumindest 382 Fällen Abfragen im kriminalpolizeilichen Informationssystem ECIS durch Ott kein dienstlicher Bezug hergestellt werden konnte. Dazu komme ich aber noch. Ich wollte vorneweg quasi auf der Zeitachse mich ins Jahr 2017 bewegen. Da haben Sie, soweit ich das verstanden habe, eine erste Warnung bekommen aus US-Geheimdienstkreisen, wie es geheißen hat, dass Egisto Ott sich dienstliches Material, klassifizierte Informationen, Sie schütteln den Kopf, aber ich lasse mich den Satz wenigstens, den falschen, offenbar falschen Satz fortsetzen, auf seinen privaten Gmail-Account geschickt hat. Da stimmt was nicht?
Da sind Sie schon sehr weit im Jahr 2017 fortgeschritten. Es stimmt, dass im Frühjahr 2017 wir aus dem Ausland eine Warnung erhielten oder Hinweise darauf erhielten, dass mit dem Ott möglicherweise etwas nicht stimmt. Kern war seine Tätigkeit als Verbindungsbeamter in Ankara und dort habe er sich laut nachrichtendienstlichen Quellen öfter mit Vertretern der dortigen russischen Botschaft getroffen. So, dass es in diesen Kreisen aufgefallen ist. Jetzt muss man dazu sagen.
Sozusagen, das war die erste Warnung, die Sie bekommen haben.
Genau. Und jetzt muss man dazu sagen, dass Verbindungsbeamte sich treffen an dem Ort, wo sie eingesetzt sind, ist auch nicht unnormal. Aber offensichtlich muss die Häufigkeit der Treffen so gewesen sein, dass es aufgefallen ist. Allerdings, und jetzt sind wir bei dem Problem, diese Information ist eine Information, aber sie ist so vage, dass sie nicht dazu berechtigt, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen oder Ermittlungen einzuleiten. Und daher war für uns das sehr schwierig. Ich erinnere mich, es war mir nicht möglich, Näheres zu der Quelle der Information zu erfahren. Es war mir nicht möglich, persönlich mit der Quelle zu sprechen. Das war eben eine nachrichtendienstliche Quelle und der Kontakt dazu war nicht möglich. Und ich habe dann aufmerksam gemacht, dass wenn ich nicht die Information so verdichten kann, dass ich daraufhin Maßnahmen ergreifen kann, dann kann ich es nur als Information betrachten und im Hinterkopf behalten. Mehr geht nicht.
Sie sagen, es sei nicht unüblich gewesen, dass Verbindungsbeamte sich mit Agenten, sage ich jetzt, anderer Dienste treffen. Aber war denn die Warnung für sich genommen etwas Außergewöhnliches oder war das auch was Übliches?
Also die Warnung war schon etwas Unübliches. Und das hat auch dazu geführt, dass wir in der Folge versucht haben, die Informationslage zu verdichten. Ja, was aber nicht wirklich funktioniert hat, weil einfach keine Wahrnehmungen gemacht wurden, die wirklich zu mehr Verdacht geführt hätten. Erst später, und auch hier bekamen wir die Hinweise aus dem Ausland, dass Ott so und so viele Dokumente von seinem dienstlichen Account auf seinen privaten Account geschickt hat.
Ein Gmail-Account.
Und jetzt sage ich mal, offensichtlich gab es hier einen Nachrichtendienst, der diesen Gmail-Account angesehen hat.
Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass US-Dienste Zugriff auf Google haben.
Ich glaube, seit dem Patriot Act muss an jedem klar sein, dass alle amerikanischen Provider verpflichtet sind, mit dem Staat zusammenzuarbeiten. Und das geht ja noch viel weiter. Auch europäische Firmen hätten dazu verpflichtet werden sollen, hier Daten an den amerikanischen Staat zu liefern. Daher gehe ich davon aus, dass das genau über eine solche Maßnahme letztendlich eruiert wurde.
Das setzt sich genau davon aus, dass der damals von den Amerikanern bereits überwacht wurde.
Ich gehe davon aus, dass diese Information aus einer Überwachung seines Accounts stammte.
Lagen zu diesem Zeitpunkt jetzt Hinweise auf den Verkauf von Informationen oder überhaupt nachrichtendienstliche Tätigkeiten für Russland vor oder nicht?
Nein. Also konkrete Beweise lagen zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Aber mit der Information, dass dieses Verhalten gesetzt wurde, war es klar, dass der Verdacht besteht, dass Herr Ott Informationssicherheitsvorschriften verletzt hat. Ich habe dann meine ID angewiesen, zu überprüfen, ob es tatsächlich zu so einer Mail-Übermittlung gekommen ist. Nachdem mir unsere ID bestätigt hat, ja, das ist der Fall, hier ist das E-Mail, das ist das, was geschickt wurde, habe ich das gemacht, was jeder Dienststellenleiter nach dem BDG tun muss. Ich habe festgestellt, dass es hier einen Verdacht einer Dienstpflichtverletzung gibt, sogar den Verdacht einer Verletzung des Strafrechts. Ich habe daher Anzeige erstattet, habe sowohl Disziplinaranzeige als auch Strafanzeige erstattet und dann habe ich mich, und das legt mir das Beamtendienstrechtsgesetz auf, als Dienststellenleiter jeglicher weiterer Erhebung zu enthalten. Sondern dann ist einerseits die Dienstbehörde am Weg und andererseits der Staatsanwalt am Zug. Und es ist dann die Sache von Ihnen, das weiterzuführen. Und das haben wir gemacht. Was ich gleichzeitig auch getan habe, war, und das war meine Verantwortung auch als Informationssicherheitsbeauftragter, eine neuerliche Sicherheitsüberprüfung bei Ott zu verlangen. Diese Sicherheitsüberprüfung konnte er aufgrund dieser Informationssicherheitsvorschriftenverletzung nicht bestehen. Und damit war die Möglichkeit da, ihn aus dem BVD zu entfernen. Aber, und jetzt sind wir wieder dabei, aus dem BVD entfernen heißt, er ist Beamter des Innenministeriums und er muss daher irgendwo nach seiner Suspendierung im Innenministerium verwendet werden. Und es ist Sache dann des Innenministeriums festzustellen, wo gibt es eine Position, an der er arbeiten kann. Denn solange ein Beamter nicht austritt oder zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wird, kann es keinen Amtsverlust geben. Und daher sind auch der Dienstbehörde Innenministerium hier zum Teil die Hände gebunden und sie muss abwarten, wie geht ein Strafverfahren aus und was kann ich dann im Disziplinarverfahren tun? Kann ich eine Entlassung aussprechen? Und das geht nur, wenn bestimmte Parameter vorliegen.
Sie werden mir zugestehen, dass das in der Gesamtschau alles ein bisschen absurd wirkt. Also er hat seine eigene Suspendierung erfolgreich vor dem Bundesverwaltungsgericht bekämpft. Er hat auch nach seinem Abschied aus dem BVT offenbar weiterhin verstanden, Daten abzusaugen, teilweise auch im internationalen Amtsverkehr, weil er sich einfach weiter als Terrorismusbekämpfer ausgegeben hat. Er hat aber auch im Inland offenbar noch Zugang zu Daten gehabt. Die Festnahme hat ihn nicht gehindert, die Suspendierung hat ihn nicht gehindert, die Versetzung hat ihn nicht gehindert. Ich möchte Sie jetzt mit zwei Zahlen konfrontieren. Eine habe ich schon genannt. Laut der AG Pharma hat Egisto Ott in mehr als 2400 Fällen klassifizierte Informationen von seinen dienstlichen Mail-Accounts an private Mailadressen geschickt und laut dem, ich habe es bereits zitiert, Bericht des BVT aus dem Jahr 2021, hat Ott bis 2017 insgesamt 382 Abfragen im kriminalpolizeilichen Informationssystem ECIS getätigt, bei denen kein dienstlicher Bezug hergestellt werden konnte. Das BVD hat damals auch geschrieben, dass Ott für Abfragen größtenteils Fantasieaktenzahlen verwendet hat, auch im Aktenverwaltungssystem EDIS, das dem BVD zur Verfügung stand. So, jetzt frage ich Sie. Also ich habe die Spitzel-Affäre erlebt, Anfang der Nullerjahre, Sie wahrscheinlich noch intensiver. Damals hat man uns gesagt, das System der Zugriffe auf kriminalpolizeiliche Daten wird reformiert, das wird strenger kontrolliert. Und jetzt haben wir das. Da ist ja offensichtlich nichts passiert.
Ja, das ist falsch. Also ich spreche hier bewusst dagegen, aber man muss sich die Dimensionen vorstellen. Ne? Wenn man davon ausgeht, dass das Innenministerium derzeit, sagen wir vorsichtig, rund 33.000 Mitarbeiter hat, möglicherweise sind es 34.000, dann können sie nicht alle 34 permanent überprüfen. Das geht nicht. Sie müssen auch Ihren Mitarbeitern ein Grundvertrauen entgegenbringen, dass wenn sie entsprechend geschult werden, wenn sie Dinge auch unterschreiben, dass sie die korrekt abwickeln. Und zusätzlich dazu wurde ein System aufgesetzt, das Stichprobenkontrollen garantierte. Und die Beamten, die deren Aktivitäten durch Stichproben überprüft werden sollten, wurden mittels Zufallsgenerator von der EDV-Zentrale ermittelt. Und dann kommt eine Liste heraus, zufällig aus dem Computer generiert, wird an die Dienststellen verteilt und das ist die Aufgabe der Dienststellen dann zu kontrollieren, gibt es hier genügend rechtliche Gründe für diese Abfrage? Ich kann das nicht beantworten, ob Ott bei diesen Stichproben einmal dabei war. Das wird sicherlich das BVD erhoben haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn 2021 also ein Bericht vom BVD oder von der DSN dann erstattet wurde, dass das explizit auf die Person Ott abgestimmt war und dass man gefragt hat, welche Abfragen hat Ott überhaupt gemacht und dann hat man rückwirkend diese Vergleiche gezogen. Also die Frage, ob Ott auffallen hätte müssen, sage ich, na, das wäre der Fall gewesen, wenn Ott bei den Stichproben überprüft worden wäre und dann wäre es die Aufgabe seiner unmittelbaren Vorgesetzten gewesen, zu überprüfen, gibt es diese Aktenzahl und kommt die Person im Akt vor?
Sie haben im ZIP2-Interview gesagt, für die Überprüfungen sei das Innenministerium zuständig. Das scheint so aber nicht zu stimmen, das Innenministerium ist für die Auswahl der Personen laut Zufallsgenerator zuständig und die Dienststelle sollte dann überprüfen. Genau. Das wäre aber in dem Fall von der Zuständigkeit her der Abteilungsleiter Martin Weiß gewesen, von dem wir ja wissen oder annehmen, dass er Teil dieser Zelle war.
Martin Weiß war nicht der unmittelbar Vorgesetzte. Es gab ja unter Martin Weiß noch einen Referatsleiter, der für Ort zuständig war, und im Referat selber auch noch einen Fachbereichsleiter, der für Ort zuständig war. Ich kann aber, und daher diese Frage zu beantworten, ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn eine Liste eintrifft, wenn die Personen auf dieser Liste überprüft werden, muss man nachsehen, ob Ort dabei war. Und wenn Ott dabei war, wurde eine entsprechende Überprüfung tatsächlich gemacht. Aber das sind Fragen, die ich nicht beantworten kann.
Wenn ich Ihnen jetzt sage, für mich stellt sich das auch im Kontext eines anderen Falles, den ich gleich ausführen werde, wie ein strukturelles Kontrollversagen dar. Der andere Fall ist der eines BVD-Beamten namens B. Ich nenne ihn jetzt nicht mit vollem Namen, aber Sie werden den Kontext, glaube ich, gleich wissen. Der wird beschuldigt, der deutschen Privatagentin Christina W. alias Nina Informationen verkauft zu haben und dabei auch BVD-Infrastruktur genutzt zu haben. Da geht es um einen Zeitraum 2009 bis 2015. Der soll da mehr als 90.000 Euro bekommen haben von dieser Privatagentin. Ja, fällt auch in Ihre Zeit, geht es auch um Nachrichtenhandel. Also wir haben ja da offenbar ein Problem, das größer ist als Egisto Ott und Martin Weiß.
Also der Fall ist im Übrigen sehr interessant, weil die Frau, also diese deutsche Nachrichtenhändlerin und ein deutscher Kriminalhauptkommissar wurden ja verurteilt. Die Frau hat ihre Strafe verbüßt, ist schon lange wieder auf freiem Fuß. Ja? Und gegen den Beamten, der hier in Österreich beschuldigt wird, gegen den gibt es bis dato nicht einmal eine Anklageschrift.
Da muss ich Sie korrigieren, es gibt tatsächlich eine rechtswirksame Anklageschrift, nur es gibt seit einem Jahr keinen Prozess.
Das ist auch interessant. Dann muss es offensichtlich Einsprüche gegen die Anklageschrift geben. Daher kann sie wohl noch nicht rechtskräftig sein. Sonst würde sie ja wahrscheinlich schon angeklagt werden.
Also ich beziehe mich da auf einen Bericht von Profil aus dem Jahr 2023. Mhm. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde berichtet, dass die Anklage nunmehr rechtswirksam sei. Aber wie gesagt, Prozess habe ich jetzt keinen gesehen.
Es gibt bis dato keinen Prozess. Und was ich sagen kann, ist, ich kenne diese Zahl von 90.000 und offensichtlich gibt es keinen einzigen Beleg für Transaktionen in dieser Höhe. Ich kann nur sagen, bei uns im BVD wurde die Buchhaltung mehrfach geprüft, ja, weil es zuerst geheißen hat, das BVD hätte diese 90.000 Euro bezahlt etc. Das ist nicht nachzuvollziehen, woher diese Summe kommt. Das muss es wohl entweder in den Gerichtsakten in Deutschland irgendwo geben, aber für uns ist das nicht nachvollziehbar. Ich gehe davon aus, dass der betreffende Beamte, der ja bis zu seiner Pensionierung suspendiert war, dass der auch eigentlich auf das Verfahren schon lange wartet. Ja, und es ist mir unerklärlich, was hier konkret fehlt, dass in diesem Fall Fortschritte gemacht werden. Ich bin wirklich gespannt, wie dieser Fall ausgeht, denn eines muss ich sagen, der Beamte, um den es geht, der war mir immer als ein äußerst korrekter Beamter in Erinnerung und es würde mich wirklich erstaunen, wenn diese Anschuldigungen dort wirklich zutreffen.
Es wird jetzt möglicherweise für Sie ein wenig skurril, weil ich nicht weiß, ob Sie wissen, was 2022 im November passiert ist. Da hat sie Egisto Ott angezeigt. Wussten Sie das?
Es wundert mich nicht.
Die Anzeige wurde allerdings mangels Anfangsverdachts dann verworfen, also es wurde nie ein Verfahren eröffnet. Deswegen könnte es tatsächlich gut sein, dass sie es einfach gar nicht erfahren haben. Skurril ist das jetzt deshalb, weil Egisto Ott Ihnen in dieser Anzeige vorwirft, nichts unternommen zu haben, als Sie erste Warnungen gegen Egisto Ott erhalten haben. Da ist zum Beispiel ein Punkt, auf den ich Sie ansprechen möchte. Da wird gesagt, Sie hätten zwar im Herbst 2014 erfahren von Ihrem Stellvertreter Wolfgang Zörer, dass ein befreundeter Partnerdienst mitgeteilt habe, dass Egisto Ott sich der CIA angedient hätte. Sie haben das erfahren und nichts unternommen. Stimmt das?
Also das stimmt so nicht. Es gab, Egisto Ott wollte eine Dienstreise nach München unternehmen, weil deutsche Kollegen eine Einladung ausgesprochen hätten. Und ich habe gesagt, ich unterschreibe keine Vergnügungsdienstreise zum Oktoberfest. Entweder gibt es eine Besprechung und es gibt einen dienstlichen Grund dafür, oder es gibt keinen. Und wenn es keinen gibt, dann gibt es keine Dienstreise. Das hat Herrn Ott erzürnt und er ist dann, hat sich dann freigenommen und ist in seiner Freizeit offensichtlich nach München gefahren und hat sich dort, und die deutschen Kollegen haben ja andere Kollegen auch eingeladen gehabt und hat sich dort, würde sagen, ungeschickt verhalten, so ungeschickt in seinen Netzwerken, dass es einen US-Beamten komisch vorgekommen ist und der seiner Dienststelle darüber berichtet hat, was er am Tisch mit Ott gesprochen hat. Diese Meldung, wie im amerikanischen System, geht über den Dienstweg zurück nach Washington und kommt über den Dienstweg wieder nach Wien und letztendlich zu mir. Und dann stellt sich genau die gleiche Frage. Naja, gut, ich verstehe, dass Ott da draußen war, aber privat dort draußen. Es wurde wohl über den Austausch von Informationen und dass man das ja nicht immer auf offiziellen Kanälen machen muss, gesprochen. Und meine Bitte, ob es hier eine Niederschrift gibt von dieser Meldung mit diesem Beamten oder ob es hier irgendetwas gibt, das ich in die Hand bekomme und das ich verwenden kann, war die Antwort nein. Also dann bin ich wieder da mit einer Information und sage, naja, die haben geredet und die könnten sich vielleicht auf inoffiziell austauschen, was immer dieses inoffiziell austauschen dann bedeutet. Und letztendlich gibt es nichts, was ich in einem Verfahren verwenden könnte. Das sind die Dinge, die es einfach sehr schwierig machen. Im Nachhinein betrachtet kann man sagen, ja, das ist ja ganz klar etwas, wo man was tun hätte müssen. Aber aus der Sicht zum damaligen Zeitpunkt steht man da mit einem Vorwurf, der in keinster Weise konkretisiert wird, sondern man könnte sich inoffiziell austauschen, ja, und zudem zu stehen oder mit der Person, der das angeboten wurde, selbst zu reden, ist nicht möglich.
Also, dass ich das richtig verstehe, da wird eine Information wandert vom Oktoberfest in München nach Washington, von da nach Wien und dann ist es nur bla bla.
Genau.
Das war ja beim zweiten Mal demnach auch so, bei der ersten Warnung, die Sie da erhalten haben.
Um ein Verfahren einzuleiten, um etwas zu unternehmen, brauche ich belastbare Fakten. Ansonsten ist es so, wie mit den Ganggerüchten, ja, oder Basena-Tratsch.
Aber Verzeihung, in dem Fall war es ja kein Blabla, kein Basena-Gerücht und kein Tratsch.
Wie kommen Sie darauf, dass es so gewesen sei? Es ist darüber geredet worden, man könnte sich vielleicht auch informell austauschen. Man könnte sich vielleicht auch informell austauschen. Und das im Rahmen des Oktoberfests in einer großen Runde. Glauben Sie, dass das die große nachrichtendienstliche Betätigung ist? Wenn man die Personen dann, wenn man die Person kennt und weiß, wie er vorgeht, ist es aus meiner Sicht nichts, wo ich jetzt automatisch sofort auf Achtung schalten würde.
Ich möchte dann noch eine Passage aus dieser dann zurückgelegten Anzeige von Egisto Ott gegen Sie vorhalten. Wie gesagt, es ist ein bisschen skurril, weil Ott Ihnen da vorwirft, nichts gegen ihn unternommen zu haben. Da steht, trotz Warnung seines Partnerdienstes im Jänner 2017 über Straftaten des Egisto Ott betreffend die Weiterleitung von geheimen Informationen an Russland über 10 Monate hinweg keine Handlungen gesetzt, um diese Straftaten auszuforschen, geschweige denn zu unterbinden. Und auch die Staatsanwaltschaft da nicht informiert, obwohl Peter Gridling dazu gesetzlich verpflichtet war. Was sagen Sie dazu?
Ja, nett, wenn Herr Ott das so sieht. Ich glaube, und das hat ja gezeigt, dass wir, sobald wir belastbare Fakten haben, auch reagiert haben und dafür gesorgt haben, dass alles in die Wege geleitet wird, was möglich ist. Interessant ist vielleicht, und ich selber weiß es nicht, weil ich die Begründung nicht gehört habe, warum seine Suspendierung aufgehoben wurde. Weil nicht belegt werden konnte, dass er irgendetwas nach Russland weitergeschickt hätte.
Er hat einfach nicht gut genug gesucht. Es war ja offenbar was da. Also ich gehe jetzt nochmal zurück. Also, wir haben also dokumentiert erste Kontakte zu Marschalek ab 2015, erste Abfragen. Hier muss noch nicht zwingend ein Russland-Konnex bestanden haben. Wir wissen jetzt auch nicht genau, seit wann Marschalek für die Russen dann tätig war. Die Abfrage ging auch rund um Wirecard und einen Geschäftspartner. Aber die Kontakte gab es zumindest schon. Also quasi das Konstrukt existierte ja schon. Und dann vergehen dann letztlich doch 2 Jahre, bis erste Warnungen sich konkretisieren. Und dann vergeht noch einmal eine Zeit. Und ungeachtet der Suspendierung und ungeachtet des Dienststellenwechsels geht's ja offenbar weiter.
Herr Nikbasch, ich weiß nicht, wann die Kontakte von Ott 2015 zu Marschalek, ob die tatsächlich vorhanden waren, wann das ermittelt wurde. Ich kann nur sagen, zu dieser Zeit war der Name Marschalek bei uns unbekannt. Und was die Hausdurchsuchung betrifft, ich denke, und ich war ja bei der Hausdurchsuchung nicht dabei, die Hausdurchsuchung ist erfolgt aufgrund unserer Anzeige und ich denke, dass die Kollegen, die Hausdurchsuchung vorgenommen haben, sehr wohl geschaut haben werden, was hat Ott zu Hause, was ist bei ihm zu finden. Es gab ja auch eine Hausdurchsuchung auf seinem Arbeitsplatz. Gab ja auch am Arbeitsplatz die Hausdurchsuchung und nicht nur bei ihm zu Hause.
Das war tatsächlich eine HD vor der großen BVD-HD, über die wir dann jetzt auch noch reden werden, weil sich da jetzt einiges möglicherweise neu darstellt. Ja. Es gibt noch einen Punkt in der Anzeige und dann ist es das auch, da ist quasi der Tenor des Vorwurfs ist, Sie hätten gewusst, dass die Kommunikation von BVD-Mitarbeitern von ausländischen Diensten überwacht wird und haben nichts dagegen unternommen.
Also das ist ein Vorwurf, der ins Leere geht. Ich glaube, die Anzeige von Ott gegen mich, dass ich durch Untätigkeit schuld bin an seiner Spionagetätigkeit, die er dann ausgeführt hat, die, glaube ich, spricht für sich selbst.
Also Sie weisen auch den Vorwurf der Untätigkeit hiermit zurück. Sie haben es jetzt eh schon ausgeführt. Ich frage Sie.
Ja, also... Aber es ist immer wieder erstaunlich, zu welchen Argumenten man greift oder er greift. Ne?
Naja, für uns auf unserer Seite des Tisches bleibt natürlich schon das Bild, dass da jahrelang eigentlich nichts wahrnehmbar passiert ist.
Schauen Sie, ich weise das ganz klar zurück, denn man braucht, um Maßnahmen zu ergreifen, in einem Rechtsstaat auch die notwendigen Beweise. Und wenn diese nicht vorliegen, dann kann man sich das merken. Man kann vielleicht vorsichtig sein, ja, aber das war's dann auch. Und in einem rechtsstaatlichen Verfahren sprich in einem Disziplinarverfahren oder in einem Strafverfahren, steht halt jedem auch seine Verteidigungsmöglichkeit offen. Und da braucht es belastbare Beweise dafür, dass man in dem Verfahren weiterkommt.
2017 erfolgt die erste Suspendierung. 2017 ist auch das Jahr, in dem das notorische Konvolut zu zirkulieren beginnt. Ich war damals auch einer der Empfänger. Ich habe das über einen längeren Zeitraum erhalten, über einige Wochen immer wieder in Tranchen. Am Ende war es eine Sammlung von anonymen Vorwürfen gegen mehr als 60 Leute aus dem Innenministerium, viele davon auch aus dem BVT. Und dieses Konvolut war ja letztlich eine der Grundlagen für die rechtswidrige Razzia im BVT am 28. Februar 2018. Ja, formell geführt von der WKStA, aber jedenfalls ich bin, und ich bin nicht der Einzige davon überzeugt, dass die politische Führung des Kickl-Ministeriums damals mächtig Druck gemacht hat auf die WKStA und dass es da sehr viele politische Motive gab rund um diese Hausdurchsuchung. Also für mich war das ein politisch motivierter Schlag gegen den Verfassungsschutz, um ihn zu destabilisieren. Muss dieser Teil der Geschichte vor dem Hintergrund der jetzigen Erkenntnisse nicht insofern neu geschrieben werden, als die bisherige Motivlage der Verfasser des Konvoluts vielleicht zu hinterfragen ist? Es gilt nicht als gesichert, wer dieses Konvolut hergestellt hat. Sie selbst haben in Ihrem Buch, das Sie zur HD, in welchem Sie die HD aufgearbeitet haben, durchaus Ott und Weiß als potenzielle
Mitschreiber
in Erwägung gezogen und in beiden Fällen bei Ott klar Rache und bei Weiß auch eine persönliche Befindlichkeit aus dem problematischen Verhältnis zu Ihnen heraus.
Ja, also ich denke, man muss die Protagonisten betrachten und jetzt weiß man ja viel mehr und daher ist es durchaus zulässig, dass man darüber noch einmal nachdenkt, was sind die Hintergründe. Man kann auch die Motivationen der Personen, der beteiligten Personen, hinterfragen. Man kann sich aber auch die Frage stellen, ob da nicht ein größerer Plan dahinter steckte. Und das ist etwas, was meines Erachtens aus den Ermittlungsergebnissen der Soko Pharma hervorgehen müsste. Denn wenn man das betrachtet, wenn man hier Einflussnahmen sieht, wenn man hier eine größere Dimension dem Ganzen beimessen möchte, ja, dann muss man das letztendlich aber auch belegen. Ja. Und ich bin in dieser Causa sehr vorsichtig. Ich weiß nicht, wer das Konvolut geschrieben hat. Ich habe nicht ausgeschlossen, dass es Leute aus dem BVD sind, die hier Informationen beigesteuert haben. Wer das Konvolut tatsächlich geschrieben hat, und das Konvolut besteht ja aus einer, glaube ich, 7 oder 8 oder 9 anonymen Schreiben, ja, die müssen nicht alle den gleichen Urheber haben. Ich sehe das auch so, dass einige der Informationen, die in diesem Konvolut vorhanden waren, Informationen waren, die man als durchschnittlicher BVD-Mitarbeiter so vielleicht gar nicht wissen konnte. Daher denke ich, ist der Kreis derer, die beitragen, schon sehr eingeschränkt. Ich fand es auch sehr interessant, was Sie erwähnt haben, denn auch ich habe mir das angeschaut. Das sind also deutlich über 60 Personen, die in dem Konvolut genannt werden. Davon sind ungefähr 40%, also nicht 40 Personen, sondern weniger als die Hälfte der Personen sind Personen aus dem BVD. Ja, aber offensichtlich hat sich die gesamte behördliche Aktion dann lediglich auf das BVD reduziert. Ist auch ein interessanter Aspekt an dem Ganzen.
Gut, da kommen wir zu dem Punkt, soweit ich das wahrgenommen habe, also, oder zumindest soweit meine Recherchen das bisher erlauben, zu der Erkenntnis, dass das eine Art Präventivschlag war der politischen Führung des BMI, weil sich die Situation in einem wesentlichen Punkt von 2000, als Ernst Strasser, ein damals rotes im Ministerium übernommen hat, unterschied. Die ÖVP hatte Personal, das sie mit Schlüsselfunktionen besetzen konnte. Die konnte ein Organigramm schlicht und einfach neu zeichnen. Sie lächeln jetzt, Sie wissen das. Sie kamen ja dann wohl auch vor in einem dieser Organigramme. Das hatten die Blauen so nicht. die hatten einfach nicht ausreichend Personal, um das BMI neu zu zeichnen. Naja, da kam die Aussicht eines erfolgreichen Ermittlungsverfahrens, von dem übrigens nichts hängen blieb, soweit ich weiß.
So ist es.
Durchaus gelegen.
Ja, ich will das auch gar nicht bestreiten, dass dem so ist. Ich glaube, Sie haben in Ihrem Blog Dunkelkammer einmal gesagt, a chance, was von dem Konvolut übrig geblieben ist. Und so ist es auch. Alle auf dem Konvolut basierenden Anzeigen, Ermittlungsverfahren wurden eingestellt, da wo es zu Strafverfahren kam oder später auch als Zufallsfunden aus der Hausdurchsuchung heraus zu Strafverfahren, kam es zu Freisprüchen und es ist meines Wissens kein einziges Verfahren mehr offen, außer die Verfahren gegen Herrn Weiß, ein Belastungszeuge, der Belastungszeuge für die WKStA, der Techniker, ein Belastungszeuge. Ja, und Ott, der sich auch als Zeuge angeboten hat, aber nicht unter den Vieren war. Ja, also und wenn man dann sieht, dass der damalige Generalsekretär im Innenministerium das von einem Rechtsanwalt erhalten hat, das Konvolut, und mit diesem Konvolut dann auch den Rechtsanwalt gebeten hat oder der Rechtsanwalt angeboten hat, einen Termin mit der WKStA zu machen. Und dann gab es ja doch eine gewisse Enttäuschung, als im ersten Gespräch mit der WKStA geäußert wurde, das ist alles bekannt, aber das ist nichts. Erst daraufhin wurde der Generalsekretär aktiv und hat Zeugen gesucht und hat dann auch einige gefunden, die entweder gar nichts sagen konnten, Blödsinn sagen konnten oder die Vorwürfe im Konvolut bestätigt haben. Lediglich ein Zeuge hat versucht, in der Niederschrift Dinge richtig zu stellen und darauf hinzuweisen, dass es so, wie der Hauptbelastungszeuge, der nämlich Weiß, das gesagt hat, gar nie stattgefunden hat. Aber das war offensichtlich zu wenig. Und dennoch hat es dann diese Hausdurchsuchung gegeben, die in einer Nacht- und Nebelaktion durchgeführt wurde. Das ist etwas, das muss man mit der WKStA abklären. Klar ist, dass das Oberlandesgericht Wien im zweiten Schritt die Hausdurchsuchungen für rechtswidrig und überschießend empfunden hat, also unverhältnismäßig empfunden hat. Und da war aber der Schaden bereits angerichtet.
Dieser Teil der Geschichte nagt insofern ein bisschen an mir, als ich es war, der dem Rechtsanwalt, von dem Sie gerade gesprochen haben, das Konvolut damals in die Hand gedrückt hat. Es gibt Kollegen in der Branche, die scherzhaft sagen, der Nick Bosch ist schuld in der HD. Ich habe nur meine Arbeit gemacht und habe versucht, Informationen zu sammeln und Leute mit Inhalten zu konfrontieren. Da sieht man, was dabei rauskommt. Herr Griedling, aber in der Zusammenschau, also wenn Sie schon den Vorwurf des Kontrollversagens zurückweisen, dann lassen Sie es mich anders sagen. Sie haben ja offenbar einen Teil der Truppe im BVD nicht im Griff gehabt.
Ja, das können Sie durchaus so sehen. Möchte auch sagen, dass meine Position eine durchaus schwierige war. Ja? Aber ich möchte diese Dinge, die da 2013, 2014 passiert sind und die mich in meinen Möglichkeiten doch einigermaßen eingeschränkt haben, jetzt nicht hier ausbreiten. Das sind Internas, die Vergangenheit sind und die werden auch Vergangenheit bleiben.
Nur, dass ich es richtig verstehe, Sie konnten Ihre quasi die Fähigkeiten oder Kompetenzen als Direktor nicht voll zur Entfaltung bringen?
Auch der Direktor hat Vorgesetzte und auch hier gibt es dann Entscheidungen, die man vielleicht so nicht mitträgt, aber die aber trotzdem getroffen werden.
Politisch motivierte, nehme ich an.
Entscheidungen, ja.
Kommen wir zu den aktuellen Wendungen, die letztlich auch zur Festnahme von Egisto Ott geführt haben. Da geht es um den Verkauf von Datenträgern, einmal von drei Mobiltelefonen, die drei hochrangigen BMI-Mitarbeitern gehört haben. Die sollen 2022 an die Russen verkauft worden sein auf Vermittlung von Jan Marschalek. Weiters auch ein sogenannter Sina-Laptop. So, jetzt hören wir viel von Sina-Verschlüsselungsarchitektur. Kein Mensch hat irgendeine Vorstellung, worum genau es sich da handeln könnte. Fangen wir vielleicht einmal an. Was ist das?
Ja, das ist eine speziell gehärtete Hardware, die von einer deutschen Firma hergestellt wird und die im Bereich Cybersicherheit, Informationssicherheit gerne verwendet wird. Da geht es um die Verschlüsselung von Übertragungswegen, es geht um die Verschlüsselung von Daten, es geht um die Verschlüsselung von Festplatten. Also es gibt sehr unterschiedliche Technologien, die verwendet werden, und Sina-Laptops sind eine dieser Technologien.
Aber ist das die Standard-Berufsausstattung von BVD-Mitarbeitern?
BVD war nie ein Sina-Laptop in Verwendung.
Okay, das heißt, was immer das war.
Also in der Zeit, wo ich BVD-Direktor war, gab es keinen Sina-Laptop im BVD.
Haben Sie eine Erklärung? Er soll ja 5 davon in seinem Umfeld gegeben haben. 2 wurden sichergestellt. Es kostet ein paar tausend Euro, so ein Gerät.
Also ich kann diese Frage nicht beantworten. Erstens, ich weiß nicht, was sichergestellt wurde. Ich bin aber überzeugt, dass die Firma in Deutschland ja Buch führt darüber, wer die Bezieher von Geräten sind und daher auch der Ursprung des Geräts festgestellt werden kann. Ich kann nur sagen, in meiner Zeit, als ich BVD-Direktor war, gab es im BVD keinen Sina-Laptop.
Man kann das jetzt nicht einfach beim Mediamarkt kaufen, oder?
Nein. Und das ist, wenn je nach verwendeten Technologien braucht es dazu sogar noch eine Ausfuhrgenehmigung des deutschen BSI, damit aus Deutschland ausgeführt werden kann.
Der zweite Punkt waren eben diese drei Handys, die bei einem Bootsausflug im Juli 2017 ins Wasser gefallen waren. Und ich stelle Ihnen jetzt eine Frage, die Armin Wolf dem amtierenden Innenminister Karner gestellt hat, wo es nämlich um den Umgang mit den defekten Telefonen ging, die Karner, wie so vieles in dem Interview, gar nicht beantwortet hat. Gab es da keinen Dienstweg, wie mit solchen Telefonen oder Datenträgern generell, wenn sie zum Beispiel defekt werden, umzugehen ist?
Also die Geräte, um die es geht, sind Geräte, die im Innenministerium ausgegeben wurden. Das sind keine Geräte, die vom BVD ausgegeben wurden. Daher ist für den Ankauf, für die Wartung dieser Geräte das BVD nie zuständig gewesen. Resultieren tut das Ganze darauf, dass ein Mitarbeiter des Kabinetts Sobotka und der Techniker, der auch Belastungszeuge ist, sich seit vielen Jahren persönlich kennen und er offensichtlich einen Hilferuf erhalten hat. Uns ist ein Malheur passiert, kannst du uns helfen? Und dann wurde ihm das direkt übergeben. Es wurde nicht auf dem Dienstweg ins BVD gebracht, daher hatten wir auch kein Kenntnis, dass das passiert ist und dass das bei uns im Haus war. Jetzt stellt sich die Frage, inwieweit ein Kabinettsmitarbeiter an den Dienstweg gebunden ist. Man könnte meinen, das ist selbstverständlich, aber es schließt auch nicht aus, dass gute Bekannte sich anrufen und sagen, du kannst du mir helfen. Also auch das wird sich aufklären lassen, schätze ich, und daher was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass diese Dinge nicht auf dem Dienstweg ins BVD gekommen sind, es daher auch keinen Auftrag eines Vorgesetzten an den Techniker gab, sich dieser Handys anzunehmen, sie zu trocknen oder in Reis zu legen, was auch immer man damit tut, und versuchen, Daten zu retten. Was passiert ist, ist, dass genau dieser Techniker, und ich sage bewusst Techniker, weil er ja kein IT-Techniker ist, sondern er war darauf spezialisiert, Handys auszulesen. Das war seine Funktion, wenn Handys sichergestellt werden, zu probieren, sie zu öffnen und Daten auszulesen und in einer lesbaren Form aufzubereiten, sodass sie für Ermittlungen verwendet werden konnten.
Also besonders tragfähig scheint ja das Vertrauensverhältnis zwischen Michael Takacs, das war der damalige Kabinettsmitarbeiter bei Wolfgang Sobotka, nunmehr Bundespolizeidirektor und eben dem Techniker im BVD, einem Gruppeninspektor H., scheint das Vertrauensverhältnis nicht ertragfähig gewesen zu sein, weil soweit ich das überblicke, hat Tackert schon nachgefragt, ob da was zu retten sei und die Auskunft war, nein.
Ja, also Eindrücke von der freundschaftlichen Verbindung sind manchmal sehr einseitig. Das habe ich auch schon zur Kenntnis nehmen müssen.
In weiterer Folge landeten diese Telefone dann offenbar im Briefkasten von Egisto Ott, wie er ausgesagt hat, anonym. Offenbar aber war eine Auswertung dabei von einem der Handys, von Michael Claude Müller, die angeblich technisch aber nicht herzustellen war, weil es ja kaputt war. Und Ott habe ich jetzt vielleicht noch eine, weil ich das in der vorangegangenen Ausgabe erstmals quasi aufgerollt habe. Ott sagt jetzt, er habe die Handys mit einem Maurerfäustel in Kärnten zertrümmert und in die Mülltonne geworfen.
Spannend. Spannend, was hier alles zutage kommt. Zu diesen Dingen kann ich überhaupt nichts sagen, aber ich habe ja auch dazugelernt. Ich habe ja auch gehört, dass Ott ein Kollege von Ihnen ist.
Ich habe
ein Investigativjournalist.
Tatsächlich, ja. Könnte man auch sagen, ich bin Geheimagent, nicht?
Ist ja durchaus ähnlich, die Tätigkeit.
Ja, wobei ich lege schon Wert auf die Feststellung, dass wir uns an Gesetze halten. Also
auch Geheimagenten halten sich normalerweise an Gesetze. Denn bei den Geheimdiensten ist es üblich, dass deren Aufgaben und Befugnisse neuerdings oder schon seit 20, 25 Jahren in Gesetzen geregelt werden. Ne?
Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wer überwacht die Einhaltung dieser Gesetze? Weil wenn man von nichts erfährt, wird es ja schwierig. Wenn alles geheim ist. Vielleicht noch eine...
Herr Nickbesch, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen.
Schade.
Ja, denn eines muss ich schon sagen, es kann passieren, dass Personen aus eigenem heraus völlig überraschend und grundlose Ermittlungen anstellen. Das entspricht aber nicht den rechtlichen Rahmenbedingungen. Sondern für rechtliche, korrekte Ermittlungen muss es einen entsprechenden Anlass geben. Und je nach rechtlichen Regime, in dem wir uns befinden, wenn wir das polizeiliche Staatsschutzgesetz oder jetzt DSN-Gesetz anwenden, muss es eine Aufgabe nach diesem Gesetz geben. Die muss man beschreiben und die muss man sich dann auch genehmigen lassen vom Rechtsschutzbeauftragten. Und das wird dann auch im Ergebnis vom Rechtsschutzbeauftragten kontrolliert. Oder wenn man im Bereich der polizeilichen Gefahrenabwehr tätig ist, auch da kontrolliert der Rechtsschutzbeauftragte. Und wenn wir im Bereich der Kriminalpolizei unterwegs sind, ja, dann ist auch der Staatsanwalt der Herr des Verfahrens und er ihm obliegt auch hier die Begleitung der Maßnahmen und die Anordnung von Ermittlungen. Und darüber hinaus gibt es ein breites Feld, wo man normal die Einhaltung der Dienstpflichten sich ansieht. Also zu sagen, hier kann jeder tun, was er will und ermitteln, wann und wo er will, dem ist nicht so. Hier gibt es ein klares Rahmenwerk und an das ist sich zu halten.
Kein Zweifel, aber der Fall ist dennoch passiert. Sie haben ja eingangs gesagt, Einzeltäter wird man auch auf Behördenseite niemals verhindern können.
Auch auf Behördenseiten nicht verhindern können, dass einzelne Beamte sich unrechtmäßig verhalten. Und dann ist aber zu überprüfen, gibt es hier eine Individualschuld oder hat hier möglicherweise das System auch versagt. Und diese Dinge muss man trennen. Und sehr oft, und möchte das betonen, und deswegen denke ich, dass diese Diskussion in der Öffentlichkeit ja sehr oft geführt werden, ohne die Rahmenbedingungen zu kennen. Und man ist dann total enttäuscht, wenn ein Ergebnis herauskommt, das man jetzt aufgrund der Diskussion gar nicht erwartet hätte. Ja? Also daher glaube ich, viele dieser Dinge müssen, auch wenn es um Organversorgung geht, natürlich intern diskutiert werden. Sie müssen intern angesehen werden und sie dürfen nicht im Sande verlaufen. Sie sind aber, so interessant es manchmal sein würde, nicht unbedingt etwas, was in die Öffentlichkeit gehört.
Die ÖVP will sich einen kleinen Traum erfüllen, den wollte sich die FPÖ auch schon erfüllen. Und ich weiß nicht, wollten Sie sich denn auch erfüllen? Noch mehr Kompetenzen für den Staatsschutz, / Nachrichtendienst. So, wenn wir uns jetzt anschauen, was da vorgefallen ist, dann ist der Gedanke, einer Gruppe von Leuten noch mehr Kompetenzen zu geben, die ihre bisherigen schon überschritten haben, fühlt sich ein bisschen beklemmend an.
Also dieser Pauschalvorwurf geht vollkommen ins Leere, denn wir reden hier über einzelne Personen und nicht über einen generellen Missbrauch, der betrieben wird.
Aber also, es ist eine Gruppe von Personen, das werden Sie mir zugestehen, es ist nicht nur einer.
Also ja? wenn Sie das jetzt wollen, haben wir hier 3-4 Personen, die zu unterschiedlichen Zwecken offensichtlich ihre Dienstpflichten verletzt haben. Möchte auch betonen, Dienstpflichtverletzungen. Martin Weiß war karenziert, war in München für Wirecard oder für Marschalek tätig während seiner Karenz. In dieser Zeit war er zwar formell ein Beamter, hat aber mit dem BVD nichts mehr zu tun gehabt. Er war karenziert und hat in dieser Karenzierung eine private Tätigkeit ausgeübt. Wenn er in dieser Zeit als Anstifter zum Amtsmissbrauch auftritt, indem er Ott bestimmt, Abfragen durchzuführen und Ott die Macht, werden die zwei das zu verantworten haben. Wenn ein Techniker beispielsweise illegal Daten aus einem Telefon abzieht und diese Daten dann weitergibt, dann ist es eine Sache zwischen dem Techniker und dem, der diese Daten oder die Hardware dann entgegengenommen hat. Also man muss die Dinge schon genau betrachten und nicht mit Pauschalvorwürfen vorgehen. Denn der Großteil der Kollegen macht die Arbeit genauso, wie das Gesetz sie vorsieht. Und daher, und jetzt gebe ich dem neuen Direktor der DSN recht, ist es auch seine Aufgabe, darauf hinzuweisen, wo er glaubt, dass er mit den bestehenden Befugnissen nicht das Auslangen findet. Das Thema Messenger-Dienste zu überwachen, das Thema gibt es schon seit mehr als 10 Jahren. Und es gab 2018 ein Paket, das vorgeschlagen wurde, das letztendlich der Verfassungsgerichtshof gekippt hat. Und seitdem gibt es keinen weiteren Ansatz für die Messenger-Dienstüberwachung. Aber schauen wir uns die Instrumente der Strafprozessordnung an. Kaum jemand telefoniert heute noch. Die gängige Kommunikationstechnologie ist Voice over IP und die Benutzung von Messenger-Diensten. Damit greift das Instrumentarium der Telefonüberwachung vollkommen ins Leere, weil niemand mehr telefoniert. Und die Nachfolgetechnologie, die darf nicht überwacht werden, inhaltlich. Das begünstigt Straftäter ohne jeden Zweifel. Und hier ist die Waffengleichheit, die gefordert wird, sicherlich etwas, was dringend notwendig ist. Ich habe das mehrfach erklärt. Ich unterstütze das auch, weil ich wirklich glaube, dass es die Waffengleichheit hier braucht, um in den Ermittlungsergebnissen besser darzustellen.
Sie missverstehen mich da. Es geht jetzt nicht um die Nutzung von technischen Möglichkeiten, um Straftaten aufzuklären, sondern es geht um die Frage, wer nutzt das und wie werden die Leute, die das nutzen, kontrolliert?
Ja, aber ich glaube, diese Dinge sind ja mehrfach schon beantwortet worden. Es gibt zu allem entsprechende Prozeduren dazu. Das Telefonüberwachen bei der Kriminalpolizei und im Staatsschutz eine Standardprozedere war, ist klar. Auch hier gibt es an eingeschränkten Zugang. Auch hier gibt es die Möglichkeit für den Staatsanwalt, sich alles anzuhören, weil das ja nur aufgrund einer richterlichen Verfügung dann gemacht werden kann. Auch hier gibt es nachprüfende Kontrollen. Auch hier kann nicht immer alles verschriftet werden. Auch hier sind dann Datenträger abzuliefern und können die Informationen nicht weiter gespeichert werden. Also hier gibt es eine Reihe von Vorschriften, die beachtet werden müssen, die alle darauf abzielen, Missbrauch möglichst zu vermeiden. Und ich glaube, dass man der Missbrauch eigentlich in den 99,9% der Fälle auch tatsächlich vermieden wird. Dass möglicherweise dann einzelne Personen hier ihre Pflichten verletzen, ja, diese Eventualität wird man nicht ausschließen können. Ja.
Ich gebe auch zu bedenken, dass es am Ende immer Einzelne sind,
ja,
die dann etwas zu verantworten haben. Es ist ja nie die gesamte Firma oder die gesamte Organisation. Sowas hätte ich jetzt auch noch nicht erlebt. Am Ende sind es immer Einzelne.
Also es gibt schon Dinge, wo man sagen muss, da muss man sich anschauen, ob hier insgesamt ein Organisationsversagen vorliegt. Ja? Und das gehört dann auch ordentlich geprüft. Solche Dinge wurden in der Vergangenheit auch immer wieder geprüft, sei es durch intern, sei es durch Experten, sei es durch Kommissionen, die einberuft werden. Ne?
Haben Sie jetzt die Frage gestellt, ob es eins gab, ein Organisationsversagen eigentlich?
Ich habe hier nicht die Frage gestellt, ob es ein Organisationsversagen gab. Das gab es nicht.
Okay. Herr Gritling, ich danke Ihnen für die Zeit. Wir haben jetzt doch eine Stunde gemacht. Vielen Dank für die Geduld und auch vielen Dank für die Ausführlichkeit.
Bitte sehr, Herr Nickbasch.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion@diedunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir.
Missing Link.